Wir sind ja im Philipperbrief jetzt doch ein Stück weiter. Wir haben ja das letzte Mal einfach, denke ich, dass das ein wichtiger Punkt war. Mosaisches Gesetz, Beschneidung, diese ganzen Dinge, die ja heute noch im Judentum so große Rolle spielen. Und auch teilweise bei den Gläubigen der heutigen Zeit nicht ganz verarbeitet sind, haben wir ja uns beschäftigt. Jetzt geht Paulus hin, nachdem er das Ganze erklärt hat. Nachdem er erklärt hat, dass er am achten Tag beschnitten ist, dass er vom Stamm Benjamin kommt, dass er ein Hebräer ist, dass er ein Pharisäer war, dass er nach dem Gesetz praktisch, sagt er an der Stelle, vollkommen vor Gott in Ordnung war. Hier nennt er sie dem Text untadelig. Jetzt kommt eigentlich eine Aussage, und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier die Bibel einfach so nimmt, wie sie geschrieben ist. Ich habe lernen müssen im Laufe der Jahre, die Tradition und meine eigenen Vorstellungen spielen keine Rolle. Die Bibel sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Wenn wir das jetzt ganz einfach lesen, die Verse 7 bis 9 von Kapitel 3, dann ist das eigentlich schon ein Schock. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen um Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wenn man das jetzt ganz einfach liest, dann muss man einfach mal ganz nüchtern sachlich feststellen, er sagt hier, und wenn man das ausbreitet, auch auf, jetzt vom Judentum weg, aufs christliche Lager, sagt er praktisch, alles was hier an Tradition war, alles was menschliche Lehren waren, alles das, was man unter Religion versteht, auch christliche Religion, eigentlich alles das, sagt er, ist Dreck. Er sagt nicht nur, das ist Dreck, er sagt, es muss weg. Wenn wir alle so vorgehen würden, würde ganz viele Zweige des Christentums zusammenbrechen. Ganz viele Missionswerke könnten ihre Arbeit so nicht weiterführen. Ganze Werke müssten was Neues tun, wenn wir einfach glauben würden, was die Schrift sagt. Er sagt, es ist alles Dreck. Ich habe Leute, die gehen hin und sagen, wir fahren nach Israel. Ich bin großer Freund Israels, dass kein falscher Gedanke aufkommt. Aber die geht hin und sagt, wir fahren nach Israel, feiern das Laubhüttefest und glauben dann, dass sie praktisch das schon tun, was im tausendjährigen Reich geschieht. Und die Bibel sagt klipp und klar, das ist kein Thema heute. Wir sind nicht im tausendjährigen Reich. Wir sind heute in der Zeit der Gemeinde Jesu Christi. Und da gilt das, was der Paulus sagt. Er sagt ja, ist ganz wichtig, er ist unser Vorbild. Und jetzt sagt er, ahmt mich nach, weil er ist das wahre Vorbild Jesu Christi. Und er sagt, Israel ist alles Dreck. Das heißt, jede Tradition, alles, was nicht sich aufs Evangelium bezieht, ist Dreck. Wir haben oft nicht den Mut, das so radikal zu sehen, wie der Paulus sagt. Da liest man drüber. Aber man muss das einfach mal sich nüchtern sachlich vergegenwärtigen. Er sagt, es ist Dreck. Da steht ein seltsames Wort. Das ist das, was in der Kutterschaufel drin ist. Kehricht, der Dreck, den man auf dem Boden zusammenliest. Er sagt, genau so ist es gemeint. Jetzt muss man sich einfach einmal nochmal das vergegenwärtigen. Was ist das mit der Gerechtigkeit Jesu Christi? Er sagt praktisch, die Gerechtigkeit Jesu Christi ist so etwas Kostbares. Er sagt, dass alles andere, was gegen diese Gerechtigkeit geht, Schaden ist. Also es richtet einen Schaden an und ist Dreck. Naja, ist ihr, wenn du siehst, was in der Christenheit für Praktiken sind gegenüber der Gerechtigkeit Jesu Christi, du hast Kreise, da gehst du in die Seelsorge, dann spricht dir jemand die Vergebung zu. Dreck. Gibt es nicht. Versteht ihr, wie ich meine? Gibt es nicht. Die Bibel kennt so etwas überhaupt gar nicht. Das ist menschliche Meinung. Und wenn ich jetzt der Paulus richtig interpretiere, er bezieht sich aufs mosaische Gesetz, aber ich ziehe es jetzt mal rüber auf die gesamte Lehrsituation der Christenheit, dann ist alles, was nicht der biblische Befund widerspiegelt, schädlich, ein Schaden und letztendlich Dreck, der weg muss, so wie man auf dem Boden, wenn irgendwas
hier unsauberisch oder dreckig wegkehrt und in den Dreckeimer schmeißt. So meinst du Paulus. Eigentlich schockierend, wenn man das sieht. Ist ja, wir sind einfach daran gewöhnt, dass wir uns von den christlichen Traditionen und von den christlichen Denkmuster prägen lassen. Aber ich denke, wenn man wirklich auch in der Endzeit Gott dienen will, muss man das abbrechen. Aber wir möchten es von der Pike auf uns ansehen. Er sagt, es war früher für ihn ein Gewinn. Also er war noch im mosaischen Gesetz untadelig. Ich zeige nachher, was das heißt. Eigentlich ist der Paulus völlig inkonsequent gewesen als Pharisäer. Das ist ein ganz einfacher Grund. Jakobus, der ja ein guter Jude-Christ war, in dem Sinne, der hat das hinterher ganz einfach formuliert. Wir kommen nachher drauf, er sagt ganz einfach, wenn du ein Gesetz nicht hältst, hast du das ganze praktisch nicht gehalten. Ein Gebot nicht, dann bist du erledigt. Wir kommen nachher drauf. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich das vergegenwärtigt in Römer 7,14. Wir müssen ein paar so Eckpfeiler uns nochmals klar machen, dass hier keine Religion aufkommt. Er sagt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Also das alte mosaische Gesetz war von Gott ein geistliches Mittel. Aber jetzt wissen wir natürlich, jeder Bibelleser weiß, was in Römer 3,20 steht. Dass es ein Mittel ist, um Vollerkenntnis herbeizuführen. Und wir wissen alle aus Römer 3, dass man durchs Gesetz nicht gerettet werden kann, sondern dass nur ein Mittel ist zum Zweck. Und gleichzeitig sagt er, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er sagt einfach, der Mensch ist fleischlich unter die Sünde verkauft. Das heißt, jede Form von Religion, auch von Gesetzlichkeiten, nützt gar nichts. Wie so bestimmte Regeln, die man aufstellt, nützt gar nichts, weil er sagt, das ist alles von meiner Fleischlichkeit geprägt. Und 1. Timotheus 1, 8 bis 11, wir kommen nachher noch massiv drauf, ich möchte nur vorab zitieren, sagt er praktisch einem Gerechten, der wirklich im Herr Jesus dient, wirklich wiedergeboren ist, wirklich gerettet ist, für den gibt es kein mosaisches Gesetz mehr. Haben wir ja gesehen, gell? Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man sich dessen bewusst ist. Ich möchte jetzt nicht nur das betonen, so wie wir es letztes Mal gesehen haben, dass wir uns von den ganzen massiven Gesetzesvorschriften nicht nur trennen müssen, sondern wir müssen uns auch von den Resten, von den Überbleibseln, die da noch im Kopf rumschwirren, trennen. Es ist genauso ein Schaden und es ist geistlich gesehen für uns sogar gefährlich. Paulus nennt es Dreck. Es muss also weg. Wir müssen das uns nochmal vergegenwärtigen. Ich habe jetzt auf einer Konferenz mit einem, hätte ich nie geglaubt, mit dem Amish habe ich Diskussion gehabt. Er hat mich angegriffen wegen dem Satz. Ich habe eigentlich nur Bibel zitiert. Römer 5, 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Ich möchte es einfach nochmal betonen. In Adam starben alle. Das heißt, du kannst einen geistlichen Tod nicht durch Mittel des geistlichen Todes, und da gehört meine ganze menschliche Natur dazu, da gehören meine Bemühungen dazu, da können meine Werke, die aus dem Fleisch rauskommen, da gehört das mosaische Gesetz dazu. Du kannst Tod nicht mit Tod bekämpfen, sondern nur mit Leben. Das heißt, es nützt gar nichts. Und Paulus sagt, in Adam starben praktisch alle. Alle. Es muss uns einfach klar sein, da gibt es auch keinen, der besser ist. Wisst ihr, wenn dann jemand zu mir sagt, ja, ich bin ins Reich Gottes hineingewachsen, sage ich, kannst du nicht, weil du bist tot. Du bist tot entzündet. Entweder wirst du geboren, aber du kannst nicht wachsen, bevor du nicht geboren bist. Jesaja 43, 27. Die Bibel ist da ganz sachlich und sagt, dein erster Vater hat gesündigt. Also nochmals, der Sündenfall ist nicht eingetreten, als Eva die Frucht nahm. Wir wissen ja nicht, was für eine Frucht war der Baum der Erkenntnis, also dieser gewaltige Baum, sondern dieses dumme, traditionelle Gerede, ein Apfel in der Welt, das ist Unsinn, das war eine hochkarätige Frucht, die völlige Erleuchtung gebracht hat. Und die Bibel sagt ganz klar, und so sieht man es ja in der Bibel, als Eva es nahm, ist nichts passiert. Erst als Adam hineinbiss, dann ist es passiert. Und er sagt klipp und klar, in Adam starben alle, Adam hat gesündigt, und wir sind alle Kinder Adams. Ist interessant, zum Beispiel im Alten Testament, ich habe mich völlig gewundert, steht im Hebräischen, wo bei uns Menschen steht, ganz oft nur Adam. Und da gibt es ein spezielles Wort, das abgewandelt ist. Adam ist menschneutral. Eigentlich, wo bei uns Menschen steht, steht eigentlich immer der Mensch. Und das ist wichtig. Die Bibel geht vom Prototyp aus, vom Mensch. Und dann hat sie extra ein Wort, das heißt Enosch. Das ist jetzt hochinteressant. Enosch ist eine ganz, ganz gigantische Formulierung für den Bösen, für den gefallenen Menschen. Und zwar, das ist der Sterbliche. Sie sagt praktisch, wenn der geistliche Tod kommt beim Menschen, dass er stirbt, dann ist er böse. Geistlicher Tod und böse ist nicht zu trennen. Und du kannst geistlicher Tod und Böses nicht mit Mitteln des geistlichen Todes aus deiner eigenen Natur, aus deiner eigenen Werke, aus deinem eigenen guten Willen, Anführungszeichen gut, wieder in Ordnung bringen. Es geht einfach nicht. Und darum sagt Paulus, alles das ist Schaden, alles das ist Dreck, nützt gar nichts. Hat keine Wirkung. Jetzt sagt es jemand, der in Traditionen und in sagen wir, Gesetzlichkeiten verhaftet ist. Sinnlos. Gell? Ich habe es gesehen, wo ich mit diesem Emisch geredet habe. Hat einfach keinen Sinn gebracht. 4. Mose 27,3. Hochinteressanter Satz im B-Teil. Da geht es um die rote Kora. Und jetzt sagen diese Leute was ganz Interessantes von ihrem Vater. Das war der, die Töchter Zelophats, sie war eine schlaue junge Frau. Sie sagen, sie sind nicht am direkten Gericht gestorben, sondern ihr Vater, er ist an seiner Sünde gestorben. Nochmal, man stirbt nicht an einer Krankheit. Man stirbt nicht an der Altersschwäche. Man stirbt an der Sünde. Jetzt sagt es, wenn ein Trauerfall ist zu jemand, er ist in seiner Sünde gestorben. Man sagt, oh, er ist krank gewesen, jetzt ist er erlöst. Man muss die Leute sagen, er ist nicht an der Krankheit gestorben, er ist an seiner Sünde gestorben. Die Bibel geht einfach davon aus, dass dieser geistliche Tod unheilbar ist. Er führt zu zwei Dingen, unabwendbar. Erstens zum körperlichen Tod. Ich möchte das nochmal betonen, wir haben das auf unserer Gemeindefreizeit diskutiert, da ging es darum, in der Fragestunde, wegen Organspende, wann ist ein Mensch tot? Die Bibel sagt ganz einfach, ex epneusen, ex heißt aus, epneusen ist eine Form von Hauchen, Pneuma, also Pneus sagt man ja zu der Reife, wo die Luft drin ist. Das heißt aushauchen. Der Mensch ist erst tot, wenn er die Seele aushaucht. Also wenn der geistliche Hauch, den Gott ihm eingeblasen hat, weggeht. Es gibt keinen Hirntod. Niemand, der hirntot ist, ist tot. Ich bin tot, wenn man bei mir im Krankenhaus die Maschine abstellt und ohne die Maschine kann ich nicht mehr atmen. Dann bin ich tot. Vorher nicht. Das ist hochinteressant. Er sagt, du stirbst an deiner Sünde. Also nochmals, das ist die erste zentrale Folge vom Sünderfall, dass ich sterben muss. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder gelesen von Menschen, die relativ alt werden. Ich habe jetzt im Radio, ich bin im Auto gefahren, da kam eine Sendung, da gibt es eine katholische Schwester, die ist 110 Jahre alt geworden. Die hat sich geärgert, dass sie nicht 111 war. Sie wollte unbedingt 111 werden. Aber versteht ihr, irgendwie, die Bibel sagt 70 oder 80 Jahre, jetzt durch die Medizin kann man das noch verlängern, aber irgendwann ist aus. Wisst ihr, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und dann sagt die Bibel danach das Gericht. Das heißt, der geistliche Tod ist eine Realität, das kann man nicht ändern. Wisst ihr, und wenn jetzt Tod in mir ist, jetzt kann ich alle Mittel benutzen, die es überhaupt gibt, aus meinem Sein heraus, bringt mir gar nichts, weil ich auch tot. Ich kann Tod mit Tod nicht bekämpfen, es nützt nichts. Geh doch hin zu jemand, der tot ist und sagt, oh, ich habe super Medizin und nimm vom Toten Zelle oder Blut oder irgendwas und spritzt es dem Toten ein. Was passiert? Nichts, sind beide tot. So ist geistlich auch. Wisst ihr, 1. Mose 2,17, die Bibelstelle, die darf man nie aus dem Auge verlieren, weil diese Bibelstelle sagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich, ich sage es jetzt einmal so, unbedingt, radikal, unabwendbar sterben. Jeder von uns trägt diesen geistlichen Tod in sich. Und dieser geistliche Tod ist dafür verantwortlich, dass ich und du, dass wir krank werden. Das ist der Grund, warum wir alle sterben müssen, Das ist der Grund, warum wir nicht tun, was wir wollen. In Römer 7, 18 sagt Paulus, ich tue nicht, was ich will. Ich weiß, dass in mir, aber drumherum um den ganzen Vers, ich weiß, dass in mir in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das ganze Kapitel beschreibt es. Das heißt, da ist dann etwas in mir drin, dieser geistliche Tod, der alles kaputt macht. Jetzt geht die Bibel hin und sagt in 2. Chroniker 6, 36, ich habe die Stelle zweimal drauf, aber wir nehmen jetzt die erste. Wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, du aber zornig bist. Also die Bibel sagt hier ganz einfache Aussage, wisst ihr, jetzt müssen wir einfach hingehen, kindlich und lesen, was hier geschrieben steht. Sie sagt, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich sündige immer zuerst gegen Gott. Selbst wenn jemand einen anderen umbringt, hat er zuerst gegen Gott gesündigt und dann gegen den Menschen. Sünde geht immer gegen Gott. Und er sagt hier, es gibt gar keinen Menschen, der nicht sündigt, weil jeder der geistliche Tod in sich hat. Und die Bibel geht jetzt ganz einfach da davon aus und das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Gell? Und dann kommen die Leute auf die verrückteste Idee, auch mit der Wiedergeburt, dass sie glauben, mit der Errettung hätte sich hier von der Grundsituation etwas geändert. Dann würde keiner mehr sterben, der gläubig ist. Und dann würden alle Gläubigen gesund werden. Das haben uns ja die Charismatiker teilweise versucht einzureden. Es ist interessant, dass die größten Heilungsprediger an Krebs gestorben sind oder an einer Krankheit. Und ich habe mir das immer auch so gemerkt, wenn die alle recht hätten, dann müsst ihr jedem, der vorne predigt, sagen, das Erste, was du tust, ist deine Brille runter. Heute kann man ja mit Laser das regeln, aber zu der Zeit kommt es noch nicht so regeln. Also muss sagen, tu deine Brille runter, das ist auch Folge vom Sündenfall. 1. Könige 8, 46. Wenn sie gegen dich sündigen, ihr müsst einfach die Bibel kindlich lesen, immer gegen dich. Die Sünde geht immer gegen Gott, nie gegen die Menschen. Das ist dann nur die zweite Ebene. Erste Ebene ist immer gegen Gott. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Das zweite Zeugnis, die Wiederholung. 2. Chroniker 28, 10. Jetzt kommen wir zu dem, was der alte Pastor Busch mal gesagt hat. Er hat gesagt, die Sündenatur ist ein Halsband und da ist eine Kette dran. Und er sagt, mit jeder Sünde, die du begehst, kommt ein neues Glied dran. Da sagt, am Schluss schleifst du eine riesige Sündenkette mit dir rum. 2. Chroniker 28, 10. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Was habt ihr denn anderes als Schulden bei dem Herrn, eurem Gott? Damit geht die Bibel davor und sagt, wir haben nur Schulden. Wisst ihr, jetzt sagt Paulus praktisch in unserem Kapitel, er sagt, alles, was du jetzt aus der Tradition raus tust, menschlich, und das mosaische Gesetz steht für Werke, dann kommst du auf so Leute wie die Mutter Teresa von Kalkutta, die ja viel Gutes getan hat, aber eine bekennende Katholikin war, die letztendlich sagte, für jedes Bild, das vor ihr geschossen wird, praktisch gibt es Erleichterung aus dem Fegfeuer und lauter solche Scherze. Wisst ihr, die Frau kann ihr Leben vollkommen für die Armen hingeben und sich völlig, sagen wir, auch dem Tod preisgeben, alles geben, was ein Mensch geben kann, geht sie trotzdem verloren. Nicht, weil das, was sie getan hat, unter Umständen schlecht ist, wobei die Bibel sagt, es gibt keinen Menschen, der Gutes tun kann, von sich aus, sondern aus einem ganz einfachen Grund, weil sie tot ist. Wie so ein Toter, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ich habe den vorher ja noch nicht genannt, der zweite Punkt aus dem leiblichen Tod ist der geistliche Tod. Und das sagt Offenbarung 20, das ist der Feuersee, die Hölle. Wie so, von daher ist das schrecklich. Wie so, der Sündenfall ist so schrecklich, dass Gott seinen Sohn senden musste, der in einer wunderbaren Lichtswelt beim Vater war, wo es noch gar keine Zeit gab. Auch die Ewigkeit, das, was wir unter Zeit verstehen, selbst unendliche Ewigkeit, wir haben ja nur begrenztes Verständnis von dem allem. Aber selbst Ewigkeit gab es keine. Wo der Herr Jesus beim Vater im Himmel war, gab es keine Ewigkeit. Hebräer 1 sagt klipp und klar, es wurde erst durch den Herr Jesus überhaupt geschaffen. Der in dieser wunderbaren Lichtswelt beim Vater war, wo er Geist war, der Vater Geist war, wo der dreimal heilige Gott ist, der das Böse nicht mal ansehen kann. Er schickt seinen Sohn, er muss ihn senden, um uns zu erlösen. Das ist so radikal, das können wir uns nicht vorstellen, was es Gott gekostet hat und der Herr Jesus selber auch dann der Fluch der Sünde zu tragen am Kreuz vor Golgatha. Alle Strafe, alle Verdammnis, alle Flüche. Das ist alles geschehen in den 3 bis 4 Stunden am Kreuz. Und jetzt sagt Paulus, das ist so etwas Kostbares, dass alles, was das nicht in den Mittelpunkt stellt und von dem nicht ausgeht, einfach dreckig ist. Versteht ihr? Religion ist Dreck. Jede Religion ist Dreck, auch die christliche. Nur das Evangelium ist Wahrheit und wunderbar. Aber alles, was religiös ist, im Sinne von, dass ich aus meinem toten Fleisch durch religiöse Werke, durch religiöse Taten, durch religiöse Prinzipien Gott etwas bringen will, sagt Paulus, ist nur schädlich, richtet einen Schaden, ist Dreck. Das kommt von dem. Römer 3,9. Paulus ist so einfältig und einfach. Er sagt, ich lese ab der Mitte, denn wir haben vorhin sowohl Jude als Griechen beschuldigt. Jude war das auserwählte Volk mit dem mosaischen Gesetz, die Griechen waren die Hochintelligenz, Athen. Heute wollen wir sagen, die Wissenschaft, dass sie alle unter der Sünde sind, alle. Es gibt niemand, der nicht unter der Sünde ist. Wieso musst du das einfach vergegenwärtigen? Die größten Führer dieser Welt, auch die geistlichen Führer, ob das ein Papst ist, ob das ein Mahatma Gandhi ist, egal wer es ist, wenn der Mensch sich nicht bekehrt, egal ohne Name, fährt er in die Hölle. Weil der geistliche Tod bringt ihn um, auch geistlich. Da helfen auch keine Mittel. Alle Mittel, die wir benutzen, sind Meditation, die ganze Religion, sind Dreck, schade. Es wagt ja keiner zu sagen, alle haben Recht. Wisst ihr, früher haben wir gesagt, alle Wege führen nach Rom. Das hat immer gestimmt. Sternförmig sind alle Straßen Richtung Rom gegangen im Römischen Reich. Aber heute, geistlich, gibt es nur eine Straße, die in den Himmel führt. Das heißt, der Herr Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, es gibt kein zweiter Weg. Dann geht er weiter und sagt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das ist eine Regel und eine Ausnahme. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dann erklärt er, was das alles heißt. Und in Vers 19 sagt er am Schluss, damit jeder Mund gestopft wird und alle Welt vor Gott schuldig sei. Wer aus Werken des Gesetzes, das ist das, was Paulus anführt, kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt volle Erkenntnis der Sünde. Das heißt, keine Tat, nichts, was ich tue, es kann noch so fromm, es kann noch so religiös sein, kann noch so wunderbar sein, hat vor Gott der geringste Wert. Kannst du alles vergessen. Das ist halt das, was die Gläubigen nicht wollen. Da heißt, oh, der lebt doch so schön und der ist doch so gut. Das stimmt. Ich habe viele Kunden gehabt auf der Bank, Zeuge Jehovas, oder was viele. Muss aufpassen. Ein zentraler Mann, eine zentrale Familie, so muss ich sagen. Die waren menschlich gesehen, waren die edel. Sie fahren in die Hölle, wenn sie den Herr Jesus nicht finden. Du kannst noch so anständig, noch so edel, noch so wunderbar sein, du fährst in die Hölle. Steht ihr? Da kommt der größte Lump. Wenn der sich bekehrt, dann kommt er in den Himmel. Und das ist das, was der Paulus sagt, das ist das Kostbare. Und sagt, was gegen das geht, ist Dreck. Er sagt, ich kann nichts tun, ich darf mich auch vom Teufel nicht blenden lassen, dass ich glaube, hier ist was möglich. Weil er sagt, die Galater 5,19, ist eine Aufzählung. Ist eine ganz einfache Aufzählung, was ein Mensch, der im Fleisch ist, also tot ist, in Sünde, was mit dem los ist. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Zum Beispiel die Wörter. Hier, ab Feindschaft stehe teilweise in der Mehrzahl. Also Neiderei, Morde, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das ist der Normalfall, dass das ein Mensch da drin lebt, das Reich Gottes nicht erben werden. Wisst ihr, der eine ist ein Mörder, der andere ist bloß selbstsüchtig. Der eine ist ein Ehebrecher, der andere ist bloß unrein. Der eine ist vollkommen in Ordnung, aber zwieträchtig, er richtet dauernd Parteiungen, er ist ein Mensch, der dauernd andere auseinanderbringt. Der Dritte ist bloß neidig. Die Bibel sagt, Zeichen vom geistlichen Tod. Wie der aussieht, ist völlig egal. Ist ein Zeichen, dass man erledigt ist. Ich sehe, wenn du dir das vergegenwärtigst und dann nur guckst, was die Bibel sagt, wie sich das in der Endzeit potenziert. Also wir sind ja Endzeit. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder normale Bibelleser
erkennt, dass praktisch die Endzeit mit Israel zu tun hat. Wenn du siehst, dass dieses Volk aus alle Völker zurückkommt, so sagt Hesekiel 37, dann bricht die Endzeit da, die letzte Zeit. Jetzt sagt er, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da steht bei schlimm, steht das gleiche Wort wie für die besessenen Gadarener. Also er sagt praktisch Zustände, wie wenn die alle besessen wären. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Da steht bei Liebe Phileo. Das heißt, sie sind, ich sag mal so, in sich selber vernarrt. Geldgierig. Da steht die gleiche Wortwurzel für Geld lieben. Prahlerisch, überheblich, lästerer den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, bei unbeherrscht könnt ihr auch unkontrolliert übersetzen, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, da steht wieder das Phileo, dieses sich in etwas vollkommen verrennen, anklammern, aufgehen. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich sag's mal hart, er sagt hier doch etwas Brutales. Er sagt, es gibt Leute, die noch außerhin vollkommen fromm sind. Hinter Fassade läuft das ab. Wisst ihr, das ist ja das Teuflische. Du darfst dich vom äußeren Schein nicht täuschen lassen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Deren Kraft aber verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Das heißt, jetzt kommt bei Paulus. Er sagt, das Evangelium des Christus, die Gerechtigkeit Jesu Christi, das sagt er zum Beispiel Epheser 1, 17 bis 19, hat Kraft. Er sagt, wo die Kraft nicht ist, ist die Erlösung nicht. Und wo die nicht ist, sagt er, ist Dreck, schade, sinnlos. Du kannst diese geistlichen Mittel kannst aufhören. Die brauchst du nicht. Wisst ihr, man muss wie ein kleines Kind zurückkommen zum Zentrum. Und das ist das, um was um Paulus geht. Und in der Endzeit wird es potenziert, da wird der Mensch immer radikaler. Jetzt kommen wir zu dem Jakobus 2,10. Ich habe es ja schon zitiert, aber ich möchte es uns lesen. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das muss uns einfach mal klar sein. Wisst ihr, zu mir kommen Leute, 5. Mose 22,5, das soll ich halten. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich halte gar nichts vom mosaischen Gesetz. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mit dem nichts zu tun. Er sagt hier, wenn du eine einzige Stelle nicht hältst, bist du erledigt. Eine Stelle. Eine Bibelstelle. Da bist du erledigt. Wisst ihr, das musst du gesetzliche Leute sagen. Musst ihnen sagen, ihr gebt euch mit Dingen der Kutterschaufel ab. Ihr gebt euch mit Dreck ab. Ihr richtet einen geistlichen Schaden an mit eurer Gesetzlichkeit. Gesetzlosigkeit ist aber genauso schlimm, wenn man alles schleifen lässt, gell, damit man es richtig versteht. Aber er sagt hier, klipp und klar, das Gesetz ist so radikal, entweder oder. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Jetzt erklärt er nochmal Epheser 2, was bei einem geistlich Toten geschieht. Und dann verstehen wir auch, warum der Paulus da so radikal ist. Er sagt, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden. Das ist der, wo nicht wiedergeboren ist. In denen ihr einst gelebt habt. Nach dem Lauf dieser Welt, da steht jetzt eine ganz seltsame Konstruktion, da steht praktisch nach dem Äon dieses Kosmos, also die gesamte geistliche Epoche, die der Sündenfall beinhaltet, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. In der Luft, im Lufthimmel ist der Teufel, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er wirkt praktisch in die Herzen der Ungläubigen hinein. Und das wagt doch keiner mehr zu sagen, auch die Evangelisten sind auch Humanisten geworden. Die haben nicht den Mut zu sagen, jeder, der nicht bekehrt ist, ist ein Kind des Teufels. Es ist so. Es ist Fakt. Unter ihnen führten wir auch alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Er sagt, Mensch, dann von den Begierden, die im Fleisch drin sind, ist er beherrscht. Indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten, nämlich die Gedanken schickt der Teufel, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Er sagt, das ist der wirkliche Zustand. Der geistlich Tote wird vom Teufel gesteuert. Wisst ihr, wenn du jetzt geistliche Mittel benutzt, und das erste geistliche Mittel, das hier eine Rolle spielt, ist wiedergeboren. Weder bin ich gerettet oder ich bin nicht gerettet, dann kannst du die anderen geistlichen Mittel auch benutzen. Aber wenn die Wiedergeburt fehlt, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst jedes geistliche Mittel, das es gibt, anwenden, funktioniert nicht.
Du kannst fasten, du kannst beten, du kannst gute Werke tun, du kannst alles tun. Laut Paulus Dreck. Wenn man es als Wiedergeborener durch den Heiligen Geist tut, dann ist was ganz anderes. Aber sobald es aus dem geistlichen Tod kommt, ist nutzlos. Und Römer 3, das ist eine der wichtigsten Passagen in der ganzen Heiligen Schrift. Römer 3 ist das hohe Lied der Erlösung. Das sagt Paulus, ich lese uns mal eine längere Passage, ab Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was er spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Jeder Mensch ist durchs mosaische Gesetz zum Tode verurteilt. Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt, jeder, vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt wird. Und dann erklärt er ja, es geht darum, dass dadurch Vollerkenntnis der Sünde erzeugt wird. Jetzt erklärt er etwas. Und das ist das, was der Paulus meint. Er meint praktisch alles, was zum mosaischen Gesetz gehört, alles, was zur Religion gehört, alles, was zur falschen Werksgerechtigkeit gehört, ist Schade, ist Dreck. Und jetzt erklärt er. Jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. Und da steht eine ganz komische Konstruktion, die wir Deutsche nicht kennen. Da steht durch den Glauben Jesu Christi. Es ist richtig übersetzt zu sagen im Deutschen an Jesus Christus. Aber wenn es genau nimmst, ist der Glaube Jesu Christi als Idiom, als Eigenheit, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben. Sodass sie ohne Verdienst, das heißt ohne Werk, ich kann da nichts dazu tun, auch nicht meine Buße, auch nicht mein Sündebekenntnis, auch nicht meine Reue, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Versteht ihr? Die Bibel sagt, tut Buße und glaubt. Der Heilige Geist wirkt immer zuerst Buße. Das steht in Johannes 16, 7 bis 14. Wenn er das wirkt, dann ist nur eine Reaktion, dass ich das akzeptiere. Aber wenn ich menschlich aus meinem toten Fleisch bestimmte Reue zeige, bestimmte, ich sage mal so, Einsichten, biblisch gesehen, Dreck. Es tut mir leid, ist einfach so. Sondern er sagt, es muss durch Jesus Christus geschehen. Jetzt sagt er, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Da steht das Wort Sühnedeckel, also die Deckplatte der Bundeslade, wo das Blut draufkommt. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also es geht darum, dass ein Mensch im Glauben das Blut Jesu annimmt. Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. Das steht im griechischen Wort, das ist unfassbar. Anoche heißt es. Das heißt Waffenstillstand. Das heißt, wirklich ist der Zorn Gottes immer da. Er hat bloß einen Waffenstillstand, dass er den Menschen nicht gleich umbringt. Um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, das ist Gott unzweifelhaft, und Herr Jesus genauso, und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, die Gerechtigkeit Gottes, wenn Gott dich rechtfertigt, ist so kostbar, dass alles andere Dreck ist. Das ist unser Text. Wo bleibt denn nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein! Ganz wichtig. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zum Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wisst ihr, und das ist der Tod vom mosaischen Gesetz. Die Bibel sagt in Römer 3, 27, das Gesetz des Glaubens. Wisst ihr, ich kann gar nichts machen. 2. Mose 21, 23, es muss mir einfach klar sein, dass mein guter Wille, mein Tun, wo ich was in Ordnung bringen will, eigentlich nichts nützt. Es steht in 2. Mose 21, 23, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Da steht Leben um Leben. Psyche steht da. Das heißt, ich müsste, um den Sündenfall Adams, um den sündlichen Zustand, mein geistlicher Tod zu berichtigen, das in Ordnung zu bringen, müsste ich sterben, müsste meine Seele aushauchen. Aber es nützt nichts, weil meine Seele ja nicht mehr lebt, die ist tot. Und er hat Leben zerstört, also muss ich Leben wiederbringen. Und das konnte nur der Herr Jesus, weil er keine Sünde hatte. Darum hat er Leben, darum konnte er sterben, für alle. Und dass das für uns alle reicht, hat nur den Hintergrund, weil er selber nicht nur Mensch war, sondern gleichzeitig der Sohn Gottes. Er hatte den Wert der Gottheit. Jetzt versteht ihr auch, dass ich als Mensch gar nichts machen kann. Ich bin ein elender Wurm, der nichts machen kann. Mein ganzes geistliches Bemühen, mein ganzes geistliches Leben ist null wert. Sondern es hat nur Wert, was von ihm kommt, vom Herr Jesus. Und das ist das, was der Paulus uns hier einhämmern will. Regelrecht. Der geistliche Tod ist da. Und Römer 6, 20 sagt dann, und Folgeverse, es muss uns einfach klar sein, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, jeder nicht Bekehrte ist ein Sklave der Sünde, wenn er bloß ein Sklave der Eitelkeit, des Stolzes, des Neides ist, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit, der hat keine. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist der Tod. Er sagt nochmal ganz klar, das Ende ist der Tod. Wir haben immer der gleiche Gedanke, geistlicher Tod, geistlicher Tod, geistlicher Tod, bewirkt alles. Jetzt aber, nämlich nachdem er wieder geboren ist, da er von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden sei, also Sklaven geworden seid, steht hier im Grundtext, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadegabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt erklärt Paulus, wie das geht. Epheser 2. Und das ist das, was der Paulus in unserem Text meint. Epheser 2, 4 bis 10. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Vorher haben wir die ersten drei Verse gelesen, dass wir geistlich tot sind. Auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Versteht ihr, wir sind nicht neutral lebendig geworden, sondern wir sind nur mit Christus, nur in ihm, nur aus ihm lebendig geworden bei der Wiedergeburt. Aus Gnade seid ihr errettet. Gnade heißt umsonst. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Da ist geistlich was passiert in uns. Hat uns in den himmlischen Bereich sogar hineinversetzt mit unserem Geist. Das können wir nicht spüren, das ist das Problem. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Geschenk. Wisst ihr, alles, was ich Gott bringen kann, ist, dass ich auf dieses Geschenk reagiere. Aber ich kann keine Werke bringen. Versteht ihr? Ich kann Gott nichts bringen, weil aus meinem Fleisch raus diese Werke, die taugen nichts, die sind schade, die sind Dreck. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nützt nichts. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Jetzt passt auf, was mit dem Werk auf sich hat. Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat bei der Wiedergeburt mir Werke in mich hineingelegt. Wenn ich jetzt richtig reagiere, tue ich die Werke, die Gott wollte. Das sind aber dann die Werke Jesu Christi. Die habe nicht ich getan. Darum kriege ich da auch letztendlich das Ergebnis, wo der Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, was ihr geheißen seid, sagt, wir sind unnütze Knechte. Natürlich wird es im Preisgericht noch gemessen, ob ich gehorsam war. Aber letztendlich ist es so, alles, was ich dann tue, ist ja wirklich gar nicht mein Tun, sondern sein Tun. Ich bin nur ein Reagierer. Alles, was ich aber aus mir tue, ist Dreck, schade, nützt nichts. Merkt ihr, ich bin dann wie ein vollkommen hilfloses Objekt. Ich bin völlig hilflos ohne ihn, ohne der Herr Jesus. Das ist das Problem. Jetzt musst du die Leute einhämmern. Das, was ein Mensch tut, kannst du vergessen. Das ist einfach sinnlos. Und darum redet die Bibel in Hebräer 10, 10 und 14 von diesem vollkommenen Opfer. Wo sie in einer wunderbaren Art und Weise Dinge sagt, wie sie sonst nirgends zu finden sind. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Mutter, was kann ich da dazu tun? Nix. Ich kann nur reagieren. Er hat alles getan. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ich kann da nur noch seine Regeln gehen. Und muss man immer bewusst sein, 2. Chroniker 6,36 nochmals, es gibt keinen Menschen, der sinnlos ist. Aber jetzt kommen wir zu dem, was jetzt die Bibel sagt. Jetzt kommt diese Radikalität, alles für Dreck zu achten. Sie sagt in Römer 10,4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Ende heißt Telos. Zum Beispiel, wenn wir in Griechenland wären, wir haben jetzt eine Woche in den Albstadter Rat drin, da baut jetzt dann das Ziel auf, da steht in Deutsch Ziel drüber. Da würde im Griechenland drüber stehen Telos. Hier steht Telos. Also Christus ist das Ende und das Ziel des Gesetzes,
zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Jetzt geht die Bibel hin und sagt Römer 7,40, kommt Paulus wieder sein Radikalansatz, dass alles Dreck ist. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Ich bin tot fürs mosaische Gesetz, ihr müsst euch das vorstellen. Jetzt kommen die Frommen, die Religiösen, auch die Großkirche, aber auch die Freikirche machen das genau das Gleiche. Ich war jetzt wieder bei ihrer Veranstaltung, Entschuldigung, es tut mir leid. Da hat der Bruder mit aller Gemeinde gemeint, er muss jetzt das Vaterunser runterleiern mit der ganzen Gemeinde. Wisst ihr, jetzt nochmal, ich sag's mal vorsichtig. Die 10 Gebote, alttestamentlich, sind mosaisches Gesetz. Ich bin tot für die 10 Gebote. Ich muss die 10 Gebote nicht halten. Ich bin tot für die. Wisst ihr warum? Weil der Herr mich so billig gar nicht weiterlässt. Ich komme nicht so billig raus. Ihr müsst die Bergpredigt lesen. Das ist die Auslegung der 10 Gebote. Und die gilt für uns. Nach den 10 Gebote darf ich niemand umbringen, darf kein Ehebruch begehen. Der Jesus sagt, nein, nein, nicht wenn du es tust. Bereits wenn du es denkst, hast du die Sünde begangen. Müsst ihr mal sehen, wir kommen nicht so billig weg wie mit den 10 Gebote. 10 Gebote gehören zum mosaischen Gesetz. Und da ist der Sabbat drin. Paulus sagt, Sabbat letztendlich, niemand soll euch richten. Das Alte Testament sagt, Sabbat ist ein Zeichen für Israel. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, dann siehst du erst, diese ganze Mittel, diese ganze Wege, auch die ganze Tradition ist im Prinzip sinnlos. Sondern ich muss zu dieser Gerechtigkeit Jesu Christi. Und Paulus sagt, das ist das Gewaltige. 1. Timotheus 1, 8 und 9. Wisst ihr, ich habe, solange ich lebe, noch nie jemand über die Bibelstelle Prediger gehört. Ist auch interessant. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist gut, weil es der Wille Gottes zeigt. Wenn man es gesetzesmäßig anwendet. Ja, was ist jetzt gesetzesmäßig anwenden für Gläubige? Nur um volle Erkenntnis der Sünde herauszubringen bei Menschen. Aber nicht um irgendetwas zu bewirken Gott gegenüber. Und berücksichtigt, dass einem Gerechten, das heißt jedem Wiedergeborenen, kein Gesetz auferlegt ist, sondern das Gesetz gilt für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Unheilige, Gemeine, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Pornografen, steht hier im Griechischen, Knabenschändern, Menschenräubern, Pädophile würde man heute sagen, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen, was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Das sagt die Bibel. Das mosaische Gesetz ist nur für die Ungläubiger, um sie vom Todesurteil zu überzeugen. Ich muss praktisch in der Evangelisation, ich verstehe die Evangelisten nicht, die müsste eigentlich nichts anderes im Munde haben, wie das ganze mosaische Gesetz, ich sage jetzt einmal vorzüglich 3. Mose, die müsste denen Gesetz predigen. Sag, wenn du das tust, gehst du in die Hölle. Gott straft dich schon zu leben. Und du kommst in die Hölle wegen dem. Und dann ihnen zu zeigen, du kannst nichts tun. Da brechen die zusammen. Ich habe es erlebt einmal. Ich musste mal einen Vortrag über das mosaische Gesetz halten. Ich war selber so erschossen und erschlagen von diesem Thema, dass ich dann zu meiner Frau, glaube ich, sagte, da kann niemand geistlich irgendwas mitgenommen haben. Ein paar Jahre später kommt der Mann in Albstadt, geht vor und gibt Zeugnis und sagt, ich habe mich an diesem Abend bekehrt. Er sagt, ich erkläre euch warum. Er sagt, je mehr das gepredigt wurde, wurde das mosaische Gesetz zu so einem Berg, dass ihm klar war, ich kann nichts tun. Ich bin erledigt. Und dann ist ihm klar geworden, weder ich nehme jetzt den Herr Jesus an oder ich gehe verloren. Er wusste, dass er sich bekehren muss. Aber das erste mosaische Gesetz hat ihn voll zerschlagen. Und jetzt sagt Paulus, für einen Gerechten gibt es das mosaische Gesetz nicht. Warum geht jetzt die Gläubige hin und baut neben Evangelium eine neue Religion? Sie bauen Regeln, sie bauen Satzungen, sie machen praktisch aus dem Evangelium, ich sage es mal so, ein zweites mosaisches Gesetz. Und begreife nicht, dass sie damit einen Schaden anrichtet, statt dass sie die Leute lernen, im Geiste zu wandeln. Wisst ihr, und 2. Korinther 5, 21 ist einfach ein Fakt, das muss man einfach sehen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden, nicht immer im Zentrum, in ihm. Das ist das, was der Paulus meint. Gerechtigkeit, die er sagt, die er so kostbar sieht, dass alles andere Dreck ist, ist einfach, dass ich in Christus bin, wiedergeboren. Und dann mit meinem ganzen Leben beginne, mich reinigen zu lassen durch Jesu Blut, im Geiste zu wandeln. Das heißt, ich erwarte jetzt alles von ihm, auch von meiner Sündernatur, alles
Ich glaube, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, weil es die Bibel sagt. Jetzt nehme ich an, dass das bei mir wirkt. Ich nehme nur noch die Erlösung an. Ich reagiere nur noch auf die Erlösung, nur noch auf das, was die Bibel sagt, nur auf das, was der Jesus getan hat, nur auf das vollkommene Opfer und der Rest Schaden. Das genau will der Paulus sagen. Und das ist ein radikaler Ansatz ohne Ende. Er will 3. Mose 16 zeigen. Wenn ihr Zeit habt, lest 3. Mose 16 und dann lest dazu Hebräer 9 ab Vers 11 und Hebräer 10 ab Vers 19. Das ist ganz einfach. Da sagt die Bibel, der Jesus ist als hohe Priester ins innerste Heiligtum im Himmel eingegangen, hat sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt und jetzt siehst du, wie das ging. Nämlich 3. Mose 16 beschreibt es, was der hohe Priester im Alten Testament getan hat. Und Hebräer sagt, genau das hat der Herr Jesus getan. Er hat die Himmel durchschritten, ist ins innerste Heiligtum und hat praktisch damit das mosaische Gesetz vollständig erfüllt. Wisst ihr, es ist ein Schlag ins Gesicht Jesu Christi, wenn wir versuchen, das mosaische Gesetz zu halten. Wenn wir versuchen, zu diesen Dingen zu gehen, zu religiösen Dingen, statt zu akzeptieren, dass er alles getan hat, wenn wir in ihm sind und seine Erlösung annehmen und nur noch auf ihn reagieren, geistlich, das wird beschrieben in die Lehrbriefe, ist ein Thema für sich, dass dann die Erlösung wirklich funktioniert. Ich habe es jetzt in meinem Leben schon bloß einmal ausprobiert. Da kommt eine Sünde und irgendwo kommt Versuchung und eigentlich wird mir das Geist schlecht gefallen und eigentlich der Heilige Geist sagt, Sünde. Jetzt kannst du kämpfen, wie du willst. Ich habe mir auch gewöhnt, wenn sowas kommt, in Gedanken gehe ich einfach hin und sage, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin, dass es keine Macht über mich hat. Wisst ihr, was passiert? In derselben Sekunde geht die Lust weg, wenn ich wirklich will. Wenn ich eigentlich nicht will, passiert gar nichts. Aber wenn ich wirklich will, geht derselbe Sekunde die Lust weg. Die Erlösung wirkt 100%. Und Paulus will nur, und das war der Sinn der vollkommenen Erlösung, dass ich auf die Erlösung reagiere und nicht mich zusammenreiße. Versteht ihr? Das mich zusammenreiße. Jetzt mit meinen Werken sage ich, oh Herr, guck, wie stark ich bin. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Die Erlösung ist was Wunderbares. Da kann der Stärkste und der Schwächste kann überleben. Er geht einfach hin, nimmt die völlige Erlösung für sich an und reagiert. Das ist das, was Paulus sagt. Sagt, das ist das Kostbare. Und das andere, sagt er, ist Dreck. Und wir haben einfach den Mut, nicht das so radikal zu sagen. Wenn ich zum Beispiel in bestimmte Kreise sage, ihr müsst die 10 Gebote nicht halten, ihr müsst mal sehen, was da für einen Aufstand gibt. Die Leute gehen auf Barrikaden. Ich sage nicht dann, so billig kommt ihr nicht weg. Ihr glaubt doch nicht, dass Gott euch durchrutschen lässt mit ein bisschen 10 Gebote. Er hat gesagt, sowieso könnt ihr es nicht halten. Ihr verstoßt schon auf jeder Ebene gegen das erste Gebot. Und damit seid der Lord Jakobus Verbrecher gegen das gesamte mosaische Gesetz. Ihr habt gegen alles verstoßen. Ihr seid zum Tode verurteilt. So, die Bibel verstolzt noch und sagt, du darfst nicht mal denken. Ja, Entschuldigung, wer kann das? Also meine Sünde laufen in der Regel nur auf 2 Ebenen ab, im Hirn und im Mund. Ich bin kein Täter, ich bin eher Hirn und Mund. Also mit den Sinnen. Meine Sünde läuft über die Sinne ab, aber nicht über die Tat. Es gibt andere, bei denen läuft es über die Tat ab, aber es ist völlig egal. Aber die Sünde in sich, ich kann das nur bekämpfen durch das vollkommene Opfer, indem ich zu dieser Gerechtigkeit Gottes gehe. Das heißt, er hat Herr Jesus für mich hingerichtet. Er hat alle Strafe aller Sünde auf ihn getan. Hat ein vollkommenes Opfer geschaffen. Sobald ich zu meinem Jesus komme und dieses Opfer für mich annehme, wirkt es. Dann rechnet mir Gott die Gerechtigkeit an. Wisst ihr, was heißt? Er sieht mich, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Er sieht mich wie sein Sohn. Das ist die Erlösung. Ich sage es immer hart, es hört sich vielleicht jetzt ganz böse an. Er will mich nicht sehen, sondern sein Sohn. Aus dem Grund ist es von letzter Bedeutung, dass ich in Christus bin. Dann freut sich Gott der Vater, wenn ich in ihm bin. Und dann bin ich vollkommen okay. Dann bin ich völlig in Ordnung mit Gott und Menschen. Bin ich nicht in Christus? Schaden, Dreck. Da kannst du noch so religiös sein, noch so fromm sein, da kannst du alles tun, was man sich vorstellen kann. Ist vor Gott wie nix. Und das ist das, was der Jesus uns dann in Matthäus 13, 44 sagt. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker. Acker ist die Welt. Den ein Mensch fand und verbarg. Er hat ihn nicht gesucht. Das sind die Heiden. Er hat ihn nicht gesucht. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles. Das heißt, er gibt alles auf und kauft jeden Acker. Er will, ich sag's mal so, das, was Paulus als Dreck bezeichnet, Religion, christliche Tradition, alle die will er nicht mehr. Er will nur noch die kostbare Perle. Und die kostbare Perle im Acker ist der Jesus und sein vollkommenes Opfer. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Das ist Israel. Sie haben die Erlösung gesucht. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Genau der gleiche Punkt. Wenn sich ein Jude Christ bekehrt, gibt das mosaische Gesetz auf. Da geht er nur noch zum Herrn Jesus. Wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Text, dann plötzlich wird das alles vollkommen klar und durchsichtig. Was mir Gewinn war, habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Der geht so weit hin, dass er sagt, nur der Herr Jesus und sei Opfer und was hier draus kommt und was hier bei mir passiert, das ist letztendlich Gewinn. Alles andere ist Schaden. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden. Alles. Schräg ohne Ausnahme. Gegen der übertrefflichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er sagt, die Erkenntnis Jesu, das zu verstehen und ihn zu haben und aus seinem Opfer zu leben, ist so kostbar, dass alles andere Dreck ist. Und er sagt, und das funktioniert, wenn ich in ihm erfunden werde. Und sagt, dann habe ich nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern seine. Sobald ich in ihm bin, ist alles vor ihm. Und dann erklärt er, sie kommt durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens, die vor Gott gilt. Und das kommt durch Glaube. Ich muss das alles nur in kindlichem Glaube für mich annehmen. Ich habe keine Leistung. Ich nehme nur im Glaube, das ist das Mittel, ist nicht immer Leistung, nehme ich nur an, was er für mich getan hat. Der Glaube ist die Hand, die das ergreift. Jetzt sagt Gott, er will nichts von mir, Hebräer 11, 6, als dass ich glaube. Wenn du das siehst, dann verstehst du das. Und dann verstehst du auch, warum Paulus so radikal ist. Wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dann muss er so radikal sein. Dann muss er sagen, alles andere muss weg, weil es dreckig ist, weil es schade ist. Aber Jesus allein ist die Kostbarkeit. Zeig vollkommenes Opfer. In ihm, wenn du in ihm bleibst, gereinigt durch Jesu Blut, dich einfach reinigen lässt und ihn wie ein kleines Kind annimmst und ihm dienst, dann rechnet er dir die ganze Gerechtigkeit an. Dann ist das, was der Jesus getan hat, deine Gerechtigkeit. Da bist du in Christus. Dann sieht der Vater dich in ihm. Dann ist alles wunderbar. Dann ist hier keine Betrübung und dann kannst du Gott dienen. Und alles andere ist Religion und Schade. Jetzt kommt das Brutale. Ich habe bei mir festgestellt, dass mein Schädel so voll ist mit religiösem Zeug, dass es eine ungeheure Arbeit ist, das alles rauszuschmeißen. Das größte Problem ist, das andere rauszuschmeißen. Oft ist es so, dass ich die Erlösung in der Bibel lese, annehmen kann, aber dann sind so versteckt nur Dinge. Wisst ihr, dann geht man hin und sagt, der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Man sagt, stopp, Epheser 1, 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Ja, willst du nicht gesegnet werden? Dann sage ich, nur wenn du glaubst, dass ich dir fluche. Weil die Bibel sagt, segnet die euch fluchen. Versteht ihr? Das sind Dinge, das ist die Bibel so einfach. Bloß wir sind fromm. Wir sind religiös verdreht. Wir haben von diesem Dreck der menschlichen Frömmigkeit ganze Wagenladungen voll in uns. Die müssen wir rausschmeißen. Wisst ihr, da kommen wir dann auf die verrückteste Idee, was Gott gefallen könnte und was von Gott her richtig wäre. Und Gott sagt klipp und klar, wir sollen nicht übers Geschriebene rausgehen. 1. Korinther 4, 6. Und da müssen wir einfach lernen, wie die kleinen Kinder werden, wie in Paulus. Entsorgung. Müllabfuhr ist geistlich das Wichtigste, was es gibt. Der religiöse Müll muss weg. Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, hier haben wir alle viel Arbeit. Nicht, dass das Werke wären, sondern wir müssen einfach lernen, uns auf ihn auszurichten. Die Bibel nennt es nämlich ganz einfach Buße. Buße heißt einfach, ich denke, wie Gott denkt, nicht wie ich denke. Wenn wir das tun, dann wird das Wohlgefallen Gottes auf uns sein, dann werden wir dem Lamme folgen, wohin es geht, dann werden wir die Werke tun, dann werden wir fruchtbar sein, dann werden wir geistlich etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was ist es für ein Elend, dass wir so verdrehte Menschen sind, dass wir immer glauben, dass wir etwas zu deinem Opfer hinzutun können. Statt wie die kleinen Kinder, so wie du es uns vorgibst durch deine Apostel, dass wir einfach auf das Opfer reagieren, und dann alle die Wirkungen, die du für uns erkauft hast, auslösen. Gib uns einfach Gnade. Du kennst mich, du kennst jedes Herz. Erbarme dich, dass wir beginnen, zu deinen Füßen zu legen. Dass wir beginnen, das Saum deines Kleides zu umklammern und alles von dir zu erwarten und unsere eigenen Bemühungen als Kehricht, als Dreck, als Schade erachtet und sehe, dass alles was vor dir Wert hat, nur von dir kommt und dass wir nur reagieren müssen. Diese Erkenntnis kannst nur du wirken durch den Heiligen Geist, auch wenn wir Bibel lesen, so bitte ich, erbarme dich. Amen.